Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Als Eltern hat man oft, wenn die Kinder doch ein paar Monate alt sind, schon ein Gefühl für die Kinder. Man merkt, jetzt geht's dem Kind schlecht, jetzt geht's dem Kind gut. Man spürt auch oft, was ist das Richtige. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man es gut meint mit seinen Kindern, hat man alleine dadurch dann oft schon den richtigen Instinkt, wie man vorgeht.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Von einem Infekt zum nächsten. Denn es ist mal wieder Januar und der ist für Eltern ja manchmal eine ganz besondere Herausforderung, denn mit dem Ende der Ferien kommen all die Schnupfnasen, Hustenzwerge, Magen-Darm-Abenteuer und sorgenvolle Fiebernächte wieder zurück in unser Leben. Zum Glück gibt es Ärzte und Ärztinnen, die sich mit all diesen Infekten bestens auskennen und die gut einschätzen können, was zu tun ist. Andererseits haben genau diese Menschen im Januar volle Wartezimmer und wenig Zeit. Wir dachten uns, wir machen das Ganze mal besonders effizient dieses Jahr und haben einen wunderbaren Kinderarzt gefunden, der sich heute ganz viel Zeit für uns nimmt. Er heißt Professor Dr. Jörg Döth, ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin in Köln und auch selbst dreifacher Papa. Herzlich willkommen, lieber Jörg.
Hallo, liebe Christine, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
Ich freue mich auch total, weil wir haben es schon gehört, du hast wahrscheinlich jede Menge zu tun, aber wir sind ja auch total viele und von daher macht das total Sinn, uns einmal die Zeit einzuräumen. Danke dir dafür auf jeden Fall. Ja, wir dachten, im Januar ist ein gutes Thema, von einem Infekt zum nächsten, weil so ist es einfach, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Es fängt oft im Herbst an, dann wenn sozusagen die Menschen wieder verstärkt in die Räume gehen, wenn man sich dort sieht, dann das Wetter vielleicht auch noch schlechter wird draußen und man friert, dann werden auf einmal die Infekte wieder von einem Menschen zum anderen transportiert. Und das können manchmal richtig viele sein. Also gerade nach der Corona-Pandemie, als wir ja eine Weile geschützt waren, haben wir gesehen, dass Kinder manchmal 10, 12 oder 14 Infekte in einem Jahr hatten. Und das ist alles dann auch noch im normalen Bereich gewesen.
12, 14, das war eine meiner Fragen, ne? Wie viel krank ist eigentlich normal? Ich bin gerade doch ein bisschen baff. 12 bis 14, das finde ich natürlich echt, das ist eine harte Zeit, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja ewig dauert, bis man das dann mal so los wird, gerade so Husten.
Ja, ganz genau. Also man weiß gar nicht manchmal so genau, wann hört ein Infekt auf und wann fängt der nächste schon wieder an. Es ist eben so, dass ja so ein Infekt durch verschiedene Phasen durchgeht. Also erstmal fühlt man sich nur abgeschlagen und ist dann aber auch oft schon ansteckend. Und dann nimmt zwar die Ansteckungsgefahr nach und nach ab, aber die einzelnen Beschwerden, die kommen dann erst. Also Schnupfen, also Halsweh, oft fängt das ja mit Halsweh an, dann Schnupfen, Husten. Und gerade der Husten, der kann sich sehr hartnäckig halten. Und der Grund, warum sich diese Dinge manchmal so hartnäckig halten, ist, weil der Körper noch lange über das Bestehen des Virus im Körper hinaus arbeitet und gegen das Virus sozusagen arbeitet, bis er dann auch gemerkt hat, ja, jetzt ist alles geschafft, jetzt ist alles beseitigt.
Ah, das heißt, dass das, was uns dann so nach dem Virus schwächt, ist oft dann das eigene Immunsystem?
Ganz genau. Also all diese Reaktionen sind, das ist das Gute daran, sind Reaktionen des Immunsystems. Also das Fieber beispielsweise, der Körper macht das Fieber ja selbst, weil er eben damit die Arbeitsbedingungen für die Krankheitserreger verschlechtert und die Arbeitsbedingungen für den Körper verbessert. Das heißt, Fieber ist erstmal gar nichts Schlechtes, sondern es ist eine Form, mit der das Immunsystem letztlich gegen die Krankheitserreger anarbeitet.
Okay, das heißt, Viren mögen es nicht so gerne warm und deswegen macht der Körper sozusagen diese Temperatur, um das Virus zu schwächen.
Ganz
genau. Sich selbst schwächt der Körper aber ja schon auch damit, oder? Also ich zumindest, meine Kinder ja nicht. Das ist auch so eine Sache, ne? Kinder können mit 39,5 noch total fit in der Gegend rumspielen und man selbst ist mit 39,5 schon völlig, völlig da nieder. Aber man schwächt sich ja schon auch selbst, oder?
Ja, natürlich, man schwächt sich selbst. Das sind natürlich mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Also einerseits das Virus selbst, andererseits, dass eben alles darauf gesetzt wird, das Immunsystem besonders aktiv zu halten. Und der Körper, wenn man das, kann man sich ja gut erklären, dass der Körper natürlich dann andere Dinge nicht so sehr in den Vordergrund sieht, sondern eben wirklich alle Kraft da reinsetzt, hier einen Krankheitserreger, der nicht in den Körper gehört, abzuwehren. Und das ist manchmal sehr unangenehm für uns. Und gerade wir Erwachsenen, du hast völlig recht, wir spüren das oft viel stärker als die Kinder. Die Kinder sitzen dann oft noch und spielen und man freut sich und können auch manchmal bei 39 dann noch mit dem Kaufladen spielen oder Ähnliches machen. Und das ist dann übrigens auch ein gutes Zeichen dafür, dass es nicht unbedingt nötig ist, jetzt das Fieber um jeden Preis zu senken. Also man muss dann, solange es den Kindern gut geht, das nicht unbedingt senken. Erst ab so einer Höhe von 41, 42 Grad wird das Fieber wirklich für den Körper bedrohlich. Aber 39 Grad sind noch keine bedrohliche Situation für den Körper. Und deswegen würde man eben auch sagen, ja, es reicht, dann einen Fiebersaft zu geben, wenn man merkt, den Kindern geht es auch richtig schlecht dabei.
Würdest du sagen, dass, also ich habe abends manchmal so dieses Gefühl, okay, es ist jetzt 39 oder 39 irgendwas, ich muss jetzt auch mal schlafen, ich habe es also jetzt nicht im Griff, ich kann nicht sehen, was in den nächsten 3-4 Stunden passiert. Manchmal mache ich es dann, dass ich mir selbst einen Wecker stelle auf in 4 Stunden und den Kindern dann Fiebersaft gebe, damit die einmal schlafen, damit ich einmal schlafe und dann gucke ich wieder, wie die Situation ist. Ist das eine gute Idee oder nicht so?
Es ist schon wirklich immer eine belastende Situation für die Eltern, wenn die Kinder krank sind. Also man fragt sich ja so viele Dinge, mache ich immer alles richtig? Wird das vielleicht auch noch schlimmer? Wen steckt mein Kind an? Vielleicht gerade, wenn dann noch Besuch von den Großeltern geplant ist. Oder auch, wie sieht's bei mir aus? Kann ich am nächsten Tag zur Arbeit? Oder muss ich meine Kollegen da im Stich lassen? Das sind ja alles Dinge, die Eltern dann bewegen. Und das ist ja eine ausgesprochen belastende Situation. Und da kann es auf jeden Fall richtig sein, dass man eben auch sagt, wir müssen unsere Kräfte halten. Gerade wenn man merkt, ja, dem Kind geht's jetzt ja auch nicht so gut wie sonst, dann ist das absolut vertretbar, dass man dann bei 39 Fieber dann auch eben in angemessener Form, angemessener Menge und mit angemessenen Abständen dann eben noch einen Fiebersaft gibt.
Ja, ich kenne auch Eltern, die sagen, oh, wir machen das einfach abwechselnd, wir machen Paracetamol, Ibuprofen alle 4 Stunden. Ist das sinnvoll oder würdest du sagen, oh?
Das kann man machen. Wir haben das aber uns genau angeschaut, auch in der Fachgesellschaft und empfehlen das jetzt in dieser Form nicht als Standardvorgehen. Jedes Kind ist natürlich jetzt ein bisschen unterschiedlich. Im Prinzip würde man sagen, wenn man es irgendwie schafft, versucht man mit einem Medikament auszukommen, das eben alle 8 Stunden, wie du richtig sagst, das in der richtigen Dosis, dass man sich auch da nochmal informiert, was ist für mein Kind die richtige Dosis, denn das geht ja nicht jetzt nach Alter, sondern nach Gewicht. Dann vielleicht eben aber auch mal dran denkt, es gibt ja auch noch andere Dinge, die man mit einsetzen kann, die vielleicht unsere Großeltern noch besonders kannten und die man auch
der
nicht unbedingt
alte
vergessen
Wadenwickel,
darf.
Ja.
Der Wadenwickel ist sowas. Der Wadenwickel hat ja natürlich noch eine zusätzliche Bewandtnis. Man beschäftigt sich auch miteinander. Das Kind, die Mama, der Vater, man ist miteinander zusammen. Und das ist ja auch wichtig, dass man sich gegenseitig in so einem Krankheitsprozess auch Zuwendung zubringt. Und das nimmt natürlich auch von dem Leid, das man bei so einer Erkrankung hat, auch schon etwas weg.
Hast du das Gefühl, dass Eltern heutzutage die Krankheit so ein bisschen wegorganisieren? Also weil jetzt kam mir der Gedanke so ein bisschen so dieses alle 4 Stunden irgendein Medikament geben und dann von Fernseher setzen oder so und man selbst kann dann noch im Homeoffice ein bisschen arbeiten. Ich verstehe das komplett und ganz ehrlich, ich will mich davon nicht freisprechen, dass ich das manchmal so wegorganisiere, aber ich habe gerade ein bisschen schlechtes Gewissen bekommen, als du das so gesagt hast.
Ja, das wollte ich damit gar nicht erzeugen. Nein, ich glaube, Eltern sind in der heutigen Zeit schon sehr, sehr unter Druck. Es kommen Erwartungen von allen Seiten. Also man hat die Erwartungen natürlich von der Umwelt, von der Arbeitsstätte. Man hat die Erwartungen der ganzen Familie und man hat ja natürlich auch seine eigenen Vorstellungen, seine eigenen Werte, was man für richtig hält bei den Kindern. Und das ist ganz normal, dass das dann auch, wenn alles auf einen einströmt, dass man dann auf einmal sich orientierungslos für einen Moment fühlt. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man erstmal weiß, dass das normal ist. Es ist also nicht so, dass man da dann auf einmal eine schlechte Mutter, ein schlechter Vater ist, überhaupt nicht. Sondern man hat ja einfach auch die Aufgabe, das Ganze zusammenzuhalten und am Laufen zu halten. Und man darf sich auch dann den einen oder anderen, kleinen Fehler erlauben. Das ist überhaupt nicht tragisch. Das geschieht in der besten Absicht. Und das ist wichtig. Ich habe so viele Fehler gemacht als Vater bei meinen Kindern, weil ich vielleicht das dann nicht richtig eingeschätzt habe. Und trotzdem sind sie groß geworden und sind jetzt tolle Menschen. Und ich glaube, das spielt dann so eine kleine Phase. Und wenn man vielleicht mal irgendetwas im Hinblick auf die Prioritätensetzung so gemacht hat, dass man selber funktionsfähig bleibt, dann ist das mit Sicherheit auch eine richtige Entscheidung. Also vielleicht nochmal, wenn man sich vergegenwärtigt im Flugzeug, wer schon mal geflogen ist, weiß, dass es kommt immer die Ansage, setzen Sie erst die Sauerstoffbrille bei sich selbst auf und dann kümmern Sie sich um Ihre Nachbarn, um die Kinder. Warum? Weil es muss ja jemand sozusagen weiter letztlich die Kraft haben und die Einsatzmöglichkeit, um anderen auch zu helfen. Und da ist es schon wichtig, dass man das als Eltern sich auch zugesteht.
Großartig, ich danke dir. Ich fühle mich besser. Ja, also nee, aber es ist trotzdem, glaube ich, nochmal ein schöner Hinweis auch, ne? So dieses sich miteinander beschäftigen, natürlich macht man das, ne? Dann setzt man sich hin und liest Bücher und so. Übrigens kann ich sehr empfehlen, ich mach dich gesund, kleiner Tiger.
Ja, das ist schön.
Nicht so ganz so süß, ne? Habe ich schon als Kind geliebt und lesen meine Kinder immer noch, also der Kleinste zumindest, wenn der krank ist mit mir. Aber genau. Bist du denn viel mit Ängsten von Eltern konfrontiert? Weil als Kinderarzt kommt man ja klar mit den Kindern ins Gespräch, aber auch viel mit Eltern. Hast du das Gefühl, da ist gerade viel Verunsicherung?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass in der heutigen Zeit Eltern zu sein nicht einfach ist. Das sind einerseits, wir haben es eben schon gesagt, die vielen Erwartungen, die auf einen einströmen und die ja letztlich sich nicht immer unwidersprochen auch lassen. Das Zweite ist, dass wir so viele Informationen bekommen, wie wir sie noch nie hatten. Über Social Media kommt ganz viel und da kommen natürlich einerseits Informationen, die gut begründet und gut untersucht sind, aber es kommen auch viele Informationen, bei der jemand seine Meinung äußert und das gar nicht klar macht, dass es vielleicht gar keine Untersuchungen gibt, die belegt haben, dass diese Aussage richtig ist. Das ist sicherlich der zweite Punkt und gerade in der heutigen Zeit kommen eben noch diese ganzen Krisen. Das hatten wir in den Jahrzehnten vorher nicht so, dass wir Pandemie, Kriege auch in unserer Umgebung, Energiekrise, die Sorge, wie geht es weiter mit dem Klima, all diese Dinge kommen und das macht es als Eltern einfach wahnsinnig schwer. Und ich möchte einfach nur da sagen, das Wichtige ist, glaube ich, dass man als Eltern sich in dieser Situation nicht von all dem, was da auf einen einströmt, verunsichern lässt und nicht sagt, man muss jetzt alles aufnehmen und sich alles angucken, sondern dass man sich auch ein bisschen auf die eigene Intuition verlässt. Als Eltern hat man oft, wenn die Kinder doch ein paar Monate alt sind, schon ein Gefühl für die Kinder. Man merkt, jetzt geht's dem Kind schlecht, jetzt geht's dem Kind gut. Und man spürt auch oft, was ist das Richtige. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil man es gut meint mit seinen Kindern, hat man alleine dadurch dann oft schon den richtigen Instinkt, wie man vorgeht. Und alles andere, das kann man sich durch die eine oder andere Hilfestellung letztlich noch mit an Bord nehmen sozusagen. Und da haben wir versucht, ein klein bisschen einen Beitrag dazu zu leisten, indem wir ein kleines Büchlein geschrieben haben, Johanna Schöner und ich, bei dem wir versucht haben, das für Eltern zu beschreiben, was im Moment wissenschaftlich gesichert ist. Also da werden solche Dinge erklärt, wie das mit dem Fieber oder mit den Fiebersäften. Es wird dann eben auch erklärt, was sind Alarmzeichen. Aber es wird nicht alles zum Problem gemacht, was sozusagen passieren kann. Und vor allem versuchen wir eben unideologisch das zu machen.
Total. Und das ist euch auch gelungen. Also ich habe das ja gelesen und es ist erstens so leicht geschrieben. Also es ist wirklich auch für Laien wirklich verständlich. Und das merkt man ja jetzt auch im Gespräch mit dir. Es ist mit ganz viel Verständnis für die Eltern geschrieben. Also da ist nicht, ihr habt Eltern nicht zu hysterischen Menschen erklärt, sondern ihr habt mit ganz viel Empathie und Gefühl für die Situation der Eltern, habt ihr das eigentlich ganz gut aufgedröselt. Also richtig, richtig empfehlenswertes Buch. Es heißt Großwerden, Gesundheit und Entwicklung in turbulenten Zeiten, die ersten 10 Lebensjahre. Und es geht wirklich, also man kann das auch wirklich, man kann auch die Babyzeit überspringen, wenn man sich dann für ältere Kinder nur interessiert, ne, weil man das schon durch hat und da irgendwie schon durchgewurschtelt hat sich. Aber es ist wirklich ein ganz großartiges Buch. Unbedingt mal reingucken. Warum habt ihr es turbulente Zeiten genannt? Ist es wirklich diese ganzen Krisen, die du gerade angesprochen hast?
Ja, ganz genau. Also das ist eine gute Frage. Ja. Die hat mich auch noch niemand gefragt bisher. Und das ist Johanna und ich. Wir haben am Anfang überlegt, schreiben wir groß werden in Krisenzeiten. Und dann haben wir gesagt, das gibt dem Ganzen schon wieder so eine Schwere. Das, was man jeden Tag erlebt. Und es gibt ja natürlich in unserem Leben und in unserer Zeit ja nicht nur Schlechtes. Es gibt ja auch vieles, was sozusagen neu ist, aber erst, an das wir uns erstmal gewöhnen müssen, mit dem wir zurechtkommen. Und gesagt, das bringt zum Ausdruck, dass es das eine wie das andere gibt. Aber dass diese stetige Veränderung und diese immer schneller werdende Veränderung, dass die natürlich letztlich auch danach verlangt, dass man einen kleinen bisschen Sicherheitsmoment für sich, für sein Leben und für das Leben seiner Kinder findet.
Ja, total. Du hast ja auch eine ganz tragende Rolle in der Corona-Pandemie gespielt und warst Mitglied des Expertinnenrats der Bundesregierung. Du saßt also in einer total entscheidenden Zeit am wichtigsten Tisch der Nation, würde ich sagen. Wir haben beim Vorgespräch schon mal drüber gesprochen und du hast mir erzählt, wie wichtig es dir war, Kinder wieder voll ins Leben zu bringen. Wie guckst du jetzt auf diese Zeit zurück, so in der Retrospektive?
Ja, so vielen Dank, Christine, dass du das so sagst. Ich weiß nicht, ob es wirklich einer der entscheidenden Tische war. Ich glaube,
für uns alle schon.
Also für mich war es wirklich auch wahnsinnig wichtig, das Gefühl zu haben, wir konnten etwas für die Kinder tun. Und ich glaube, das war für uns auch das, was uns wirklich geholfen hat. Wir haben in dieser Zeit einfach nur daran gedacht, wie können wir die Situation von Kindern und Jugendlichen verbessern? Und wir haben nicht daran gedacht, wie können wir die Situation für Ärztinnen und Ärzte verbessern oder für Pflege oder für wen auch immer, sondern wir haben einfach gedacht, es geht um die Kinder in erster Linie. Und das, glaube ich, hat dann eben auch dazu geführt, dass man in der Politik gesehen hat, dass das unser, wenn ich so sagen darf, Kampf war, dass wir nicht nach rechts und links auf Interessen von auch vielleicht Lobbyvereinen geschaut haben, sondern wirklich uns nur um die Kinder dann bemüht haben. Und das hat ja dann letztlich auch dazu geführt, dass mittlerweile die meisten dieser Kommissionen auch mit Kinderärztinnen, Kinderärzten, Kinder- und Jugendpsychiaterinnen besetzt sind. Wir einfach an vielen, vielen Stellen viel aufmerksamer geworden sind auf das, was die Kinder angeht.
Du bist ja erst zu einem späteren Zeitpunkt dazu gekommen, ne? Also ja. Du bist erst 2021, glaube ich, dazu gekommen, ne?
Das ist richtig. Ganz am Anfang waren wir nicht dabei, weil man man hat natürlich gesehen, die alten Menschen sind sehr stark betroffen und das war auch ganz wichtig und ganz richtig und man hat da auch vieles sehr, sehr richtig gemacht für die älteren Menschen. Und als man dann gemerkt hat, die Kinder werden gar nicht so krank, aber sie haben andere Krankheiten, sie haben andere Probleme, da hat man dann die Kinder- und Jugendärztinnen mit dazu genommen.
Vielen Dank auf jeden Fall für deine Stimme an dieser wichtigen Stelle. Wir waren dir alle, auch wenn wir dich nicht kannten, dankbar, dass du da die Stimme erhoben hast für Kinder und Jugendliche in dieser Pandemie. Das einmal dazu. Wie sehr hat Corona uns denn beeinflusst in unserer Wahrnehmung von Krankheiten? Also merkst du da einen Unterschied, wenn Eltern jetzt zu dir kommen mit Krankheiten? Nun bist du jetzt Direktor einer Klinik, wahrscheinlich bist du nicht mehr so ganz normal im Geschäft mit drinnen. Aber wie siehst du das bei deinen Kollegen und Kolleginnen?
Ja, das hat schon viel mit uns gemacht. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ich sehe es schon auch noch sehr, sehr praktisch. Bin doch jeden Tag auch bei den Kindern auf der Station und zum Teil auch in der Ambulanz und höre natürlich viel von Kolleginnen und Kollegen. Und was man schon sagen muss, Menschen sind einfach noch unsicherer geworden, weil sie erkannt haben, wie schnell doch etwas entgleiten kann, was wir sozusagen sicher geglaubt haben. Wir hatten alle geglaubt, es gibt eigentlich im Gesundheitssystem nichts mehr, was uns schrecken kann. Wir haben fast unsere maximale Lebenserwartung erreicht. Menschen können 100 Jahre alt werden. Wir sind drauf und dran, eine Krebssorte nach der anderen doch in den Griff zu bekommen. Ja, wir haben natürlich noch Schwierigkeiten bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch das entwickelt sich. Wir hatten das Gefühl gehabt, es wird alles immer besser und immer besser. Und dann haben wir auf einmal gesehen, die Lebenserwartung geht wieder zurück in der Pandemie. Viele Menschen sterben und wir werden zurückgeworfen, eigentlich auf einen Zustand, den wir im Mittelalter geglaubt haben, sehen zu können. Dieses Gefühl der Verletzlichkeit, das ist in gewisser Weise geblieben. Und damit sind natürlich auch teilweise Ängste geblieben. Gerade bei den Kindern und Jugendlichen sehen wir, dass die Ängstlichkeit, die sie vor der Pandemie hatten, dass die nicht wieder auf das Normalniveau zurückgekehrt ist, sondern dass sie hochgeblieben ist. Und jede neue Krise, die dazu kam, hat wieder zu mehr Ängstlichkeit geführt. Und das sind alles Dinge, die wir heute sehen müssen, die wir begleiten müssen und bei denen wir insbesondere im Hinblick auf die Kinder, aber auch auf die Eltern besonders sorgfältig sein müssen.
Wenn Eltern zu euch kommen, hast du das Gefühl, dass da oft so die Angst ist, dass es was Schlimmes, was Existenzielles sein könnte? Also, dass selbst sowas wie ein einfacher Infekt direkt irgendwie Alarmsignale für Eltern sind, die schon so in so lebensbedrohliche Bereiche gehen?
Ja, ganz klar. Also man hat bei dem eigenen Kind, und das weiß ich ja auch noch aus eigener Erfahrung, auch damals war ich ja schon Kinderarzt und trotzdem habe ich immer einen Schreck bekommen, wenn die Kinder was haben. Und das ist so. Wenn die eigenen Kinder betroffen sind, man ist immer unsicher und man ist in erster Linie Eltern und man versucht eben alles zu tun, dass es den Kindern besser geht. Und manchmal sieht man in der Tat auch nicht richtig, ist das was Schlimmes und oder was nicht so Schlimmes. Und was ich glaube, was da wichtig ist, was wir versuchen eben von ärztlicher Seite, ist, dass wir das für die Eltern einordnen. Also dieses Einordnen ist wichtig. Ja, ihr Kind hat jetzt einen schweren Atemwegsinfekt. Das geht in Richtung einer Lungenentzündung. Und gleichzeitig haben wir täglich 5 Kinder mit einer ähnlichen Situation. Und jeden Tag gehen auch wieder 5 Kinder gesund nach Hause mit dieser Situation. Und dass wir den Eltern signalisieren, dass wir da das kennen, dass wir auch sehen, dass es dem Kind jetzt schlecht geht, aber dass wir auch wissen, wie wir damit umgehen. Das ist sozusagen die ärztliche Seite. Ich glaube, für Eltern ist wichtig, zu wissen, was könnten denn Alarmzeichen sein. Also nehmen wir mal gerade nochmal das Beispiel mit den Infekten, die du am Anfang hattest. Was ist denn ein Alarmzeichen? Wann muss ich denn denken, dass mein Kind vielleicht eine Lungenentzündung hat? Und das macht man eben neben dem Fieber, das jetzt kein typisches Zeichen ist, alleine für eine Lungenentzündung, macht man es vor allem an der Geschwindigkeit der Atmung fest. Also Kinder atmen schneller, also Neugeborene, die atmen doppelt so schnell wie oder mehr als doppelt so schnell wie Erwachsene. Aber eine bestimmte Grenze, wenn die überschritten wird, wenn die Kinder dann doch 40, 50 Mal die Minute atmen, dann ist das dann doch auch zu viel. Und dann sollte man sich dann ärztliche Beratung suchen. Das sind solche Dinge. Du hast eben dankenswerterweise eben auch nochmal erwähnt, wie das mit dem Buch ist. Auf die wird in dem Buch eingegangen. Wir nennen es, wie gesagt, dann rote Flaggen manchmal oder Alarmzeichen. Es sind gar nicht so viele, die man da wissen und kennen muss.
Sag mal noch so 2, 3, weil ich glaube, das ist ja auch beruhigend, wenn man die kennt, weil man dann, das ist ja auch so ein bisschen dann so ein Ausschlusskriterium, ja, ne, dass man sagt, okay, das alles ist nicht gegeben, also wird es schon in Ordnung sein hier gerade.
Genau. Also gerade wenn wir nochmal uns die kleineren Kinder, die Neugeborenen anschauen, dann wäre nochmal so ein typisches Zeichen, dass die Kinder Fieber haben. Neugeborene haben fast nie Fieber. Also wenn Neugeborene Fieber haben, das heißt in den ersten 4 bis 6 Lebenswochen, dann ist das immer ein solches Zeichen, wo man sich dann doch schnell auch in der Nacht in der Kinderklinik geben sollte. Wenn Neugeborene ganz blass werden, wenn Neugeborene nicht richtig trinken, wenn sie abgeschlagen sind und sich kaum noch bewegen wollen. Das wären solche Alarmzeichen, bei denen wir den Eltern eben raten, jetzt dann eben auch zügig in die Klinik zu gehen, damit man eben schauen kann, haben die Kinder doch ein Problem mit einem Infekt, das schwerwiegender ist. Und auch da kann ich sagen, das passiert uns auch mindestens 2-3 Mal am Tag. Und auch die Kinder gehen, wenn sie rechtzeitig zu uns kommen, alle wieder gesund nach Hause.
Aber das finde ich ein gutes Stichwort, dieses dann doch nachts in die Klinik fahren. Ich glaube, jeder, nun habe ich ja 4 Kinder und das ja auch schon sehr lange, also bin sehr lange schon Mama. Und wie oft stand ich da in der Nacht und habe überlegt, weil ich die Situation nicht einschätzen konnte, ne? Weil dann doch irgendwie komische Bauchschmerzen, die nicht weggingen und die mit diesen typischen Blinddarmzeichen vielleicht übereinstimmten oder eben doch der Atemwegsinfekt, der so heftig wurde oder so ein Pseudokrupp-Anfall oder so. Man weiß dann ja manchmal nicht, soll ich jetzt in die Klinik fahren oder sind die genervt? Hast du da ein gutes Vorgehen? Also ruft man dann am besten einmal vorher an oder fragt man die 116, 117? Also was mache ich, wenn ich unsicher bin?
Ja, also erstmal ganz wichtig, das hängt sehr stark vom Alter des Kindes ab. All diese Zeichen, alle diese Sorgen, die du jetzt gerade geäußert hast, die sind, je kleiner die Kinder sind, desto gravierender. Also deswegen habe ich das Beispiel der Neugeborenen gesagt. Da fährt man sicherheitshalber lieber in die Klinik. Und dann bei den älteren Kindern, da kann man es durchaus so machen, dass man, wenn man vielleicht Nachbarn oder Bekannte hat, die auch schon Kinder haben oder eben auch vielleicht die Oma, wenn die Oma sich dann noch gut erinnern kann an die Situation, kann man schon mal auch mit denen darüber sprechen und sagen, du hast doch Erfahrung, wie siehst du das? Das ist also dann die zweite Möglichkeit. Es ist so, es gibt so ein paar Gründe, wo man unbedingt nicht die 116, 117 wählen sollte, sondern die 112 wählen sollte. Und das ist immer dann, wenn die Atmung schwer betroffen ist, also wenn die Kinder wirklich keine Luft mehr kriegen und man merkt, das geht nicht, dann muss man den Notarzt anrufen, also 112, mein Kind bekommt keine Luft mehr. Oder wenn ein Bewusstseinsverlust auf einmal eintritt, dann muss man auch die 112 wählen. Die 116 hat folgenden, 116, 117 hat den Nachteil, dass man manchmal sehr lange wartet und dass manchmal auch Menschen dort sind, die jetzt nicht sich speziell mit den Kindern auskennen und nicht sozusagen speziell den Rettungsdienst organisieren. Deswegen, wenn es wirklich eng wird, dann die 112 anrufen. Also das ist nochmal diesbezüglich ein wichtiger Hinweis. Und ich glaube, was mir auch wichtig ist, und ich habe so viele Nachtdienste auch gemacht, wenn Eltern wirklich kommen und Angst haben um ihr Kind und man spürt das, dann ging es mir auch immer so, dass ich gedacht habe, egal, auch wenn ich überhaupt nicht geschlafen habe deswegen in der ganzen Nacht, dann habe ich immer gedacht, ja, die Eltern machen das richtig. Und wenn es dann auch nur eine Kleinigkeit war und man konnte die Eltern beruhigen, dann haben alle ein gutes Gefühl gehabt. Das Einzige, was einem nachts bisschen dann gegen den Strich geht, ist, wenn Eltern vielleicht kommen und sagen, ja, am Tag war mir zu viel los in der Kinderarztpraxis und deswegen habe ich gedacht, ich komme mal nachts. Das ist auch schon vorgekommen. Oha. Das ist dann nicht so ganz nett, weil man ja natürlich auch sehen muss, dass auch die Menschen im Krankenhaus letztlich ihre Kraft einsetzen, um Schwerkranken zu helfen und die auch erhalten müssen. Aber das ist die Seltenheit, das muss man auch klar sagen. Also meistens ist es so, dass Eltern entweder kommen, weil es wirklich was Gravierendes ist oder weil sie sich viele Sorgen machen. Und dann haben sie immer recht.
Das hast du schön gesagt. Ja, es ist auch wichtig, ne, weil man da ja auch, man kann da ja nicht reingucken. Nun habe ich so ein bisschen Glück, weil meine Schwester in der Notaufnahme ist. Das heißt, jede Verletzung wird einmal geknipst und rübergeschickt. Da hat man natürlich Glück. Deine bekannten Verwandten haben wahrscheinlich auch Glück, aber viele haben ja nicht diese Situation, dass man da einfach mal jemanden vom Fach fragen kann. Und dann weiß man auch einfach nicht, sind die genervt, sind die überspannt? So, wie sehen die das? Das hat jetzt, glaube ich, echt vielen geholfen, da nochmal bisschen Entspannung reinzukriegen. Das ist ganz gut. Wie geht's denn dir als Papa mit den Dingen? Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, hast gesagt, naja, wenn es die eigenen Kinder betrifft, fühlt sich's anders an. Hast du eher das Gefühl, du weißt zu viel, dass es manchmal anstrengend für dich ist, dass du viel mehr Ängste dann dadurch hast? Oder hast du eher das Gefühl, naja, ich habe die Dinge unter Kontrolle dadurch?
Ja, also ich glaube, man ist einfach auch nur Mensch und wie gesagt, man ist Papa und man macht sich auch einfach Sorgen manchmal kann es in der Tat dann auch schlecht sein, zu viel zu wissen,
ja.
Weil man denkt natürlich auch an die seltenen Dinge, man denkt, das könnte aber theoretisch auch das sein und wie soll ich sagen, diese Unschuld, in Anführungsstrichen, die hat man dann verloren, also das passiert auch manchmal, also ich weiß es gar nicht, ob es so gut ist, wenn der Papa Kinderarzt ist. Wir fanden es immer eine gewisse Erleichterung, wenn wir in den Urlaub gefahren sind und haben gesagt, gut, wir haben den Kinderarzt dabei. Das war sicherlich einfacher. Und und wenn die Kinder dann größer werden und auch sprechen können und man selbst vielleicht ein bisschen ruhiger dann geworden ist, dann ist es vielleicht wirklich ein Vorteil, Kinderarzt zu sein und der Familie selbst helfen zu können. Aber ich kann mich noch gut erinnern, die erste Impfung bei meiner ersten Tochter, die habe ich auch nicht selbst gemacht. Also da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das möchtest du gar nicht. Dann irgendwann hat dann aber auch meine Frau gesagt, na ja, es ist ja eh kompliziert genug, kannst du dich selber machen. Das war jetzt die Situation, die wir vorhin schon hatten, wo man einfach auch versucht, letztlich so das gut organisiert zu bekommen. Und als ich den Kindern das dann auch erklären konnte mit den Impfungen und sie dann auch wussten, dass sie dann weniger im Risiko laufen, krank zu werden und nicht mit Freunden spielen zu können. Da war das dann auch alles in Ordnung. Da haben sie mir das dann auch nachgesehen, dass ich sie gepikst habe.
Das ist gut, wollte gerade noch sagen. So, die gucken dich noch an. Ich hätte das echt auch nie selber machen wollen. Schwierige Sache. Lass uns nochmal total praktisch werden, weil ich habe noch so 2, 3, 4 Sachen, die mir echt auf dem Herzen brennen, wo ich so denke, ja, das endlich kann ich mal jemanden fragen, der Zeit hat. Nächtliches Husten. Ich glaube, nichts nervt mehr als Kinder, also und zwar Kinder und Eltern, als Kinder, die so die ganze Nacht gefühlt durchhusten. Was macht man da?
Ja, es hängt jetzt so ein bisschen davon ab, wie kommt es dazu. Wenn die Kinder einen Infekt hatten, vielleicht 1, 2 Wochen vorausgehend, dann ist das eben normal, dass das Immunsystem relativ viel gearbeitet hat. Das hat dann viel Schleim produziert auch in den Lungen. Und dieser Schleim, der dient ja dazu, dann die Krankheitserreger zu isolieren und sie mit so kleinen Flimmerhärchen aus der Lunge heraus zu befördern. Und das hält dann, wie gesagt, noch 2, 3 Wochen bei Keuchhusten, manchmal sogar noch 6, 7 Wochen an. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Also wenn man das eben weiß, da gab es ein entsprechendes Ereignis davor, das das erklärt, dann kann man da durchaus einfach zuwarten. Man sollte den Kindern genügend zu trinken geben, damit der Schleim sich eben verflüssigen kann. Auch nicht zu viel, also es ist jetzt nicht die Menge entscheidend, sondern nur, dass sie genügend haben. Und dann leichter abhusten können. Dass man insbesondere nachts hustet, hat so ein bisschen auch was damit zu tun, dass eben letztlich das körpereigene Substanzen wie das Cortisol, das ist so ein Stresshormon, das produziert man eben hauptsächlich morgens und in der Nacht nicht so sehr, dass das dann weniger ist und deswegen hustet man dann oft nachts danach noch nach solchen Infekten.
Also das heißt, dieses körpereigene Stresshormon ist wie so ein Hustendämpfer?
Das dämpft den Husten ein bisschen. Das gibt man auch in der Tat. Das gibt man in der Tat, wenn die Kinder relativ stark Probleme haben mit dem Atmen, gerade bei dem Pseudogrupp zum Beispiel, den du vorhin schon ansprachst. Da gibt man das nicht nur gegen den Husten, sondern vor allem dafür, dass das Immunsystem ein klein bisschen abgeschwächt wird. Und dieses klein bisschen Abschwächende führt dann dazu, dass eben diese Symptome wie zuschwellende Atemwege verbessert wird. Aber eben auch dieser anderen Mechanismen, die der Körper letztlich sich zunutze gemacht hat, um Infektabwehr zu betreiben.
Mhm.
Ja, und jetzt wollte ich nur sagen, jetzt gibt's natürlich die Situation, wo Kinder eigentlich völlig gesund sind und nachts husten, also wo man gar nichts gemerkt hat, wo sie vielleicht 5, 6 sind, husten. Und dann ist es wichtig, wenn das dann über Wochen oder über Monate geht und man merkt vielleicht auch, dass sie beim Sport nicht so richtig mitkommen, in der Schule oder im Sportverein ein bisschen nachlassen, das ist dann schon wichtig, dass man sich das dann anschaut. Das könnte dann sein, dass die Atemwege ein bisschen eng sind, dass man vielleicht über eine Allergie etwas asthmatische Beschwerden hat. Und das sollte sich dann auch eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt mal anschauen, um sicher zu sein, dass das nicht vorliegt.
Okay. Mir hat jemand noch gesagt, feucht halten die Luft im Schlafzimmer, stimmt das?
Ja, feuchte Luft ist auf jeden Fall gut, also insbesondere bei diesem Pseudogrupp. Aber auch sonst, die Feuchtigkeit führt halt insgesamt dazu, dass letztlich der Schleim flüssiger wird und dann leichter raus kann. Also das ist sozusagen dann ein doppelter Effekt von innen durch das Trinken und von außen durch die etwas feuchtere Luft.
Guck mal, sehr gut. Du hast das jetzt ein paar Mal angesprochen, dieses Pseudogrupp und ich ja auch. Mich hat das sehr überrascht. Das war tatsächlich bei mir ich habe Pseudogrupp, dachte ich immer, ist dieses, wenn die so ganz viel husten und gar nicht mehr so richtig aufhören können, was ja manchmal einfach so ein Hustenreiz ist. Das habe ich irgendwie falsch verstanden. Und als mich das dann wirklich mal ereilt hat und das Kind so ganz komische Geräusche gemacht hat, auch aus einer völlig gesunden Situation heraus, muss man sagen, habe ich das überhaupt nicht richtig eingeschätzt. Ich dachte, der hätte eine allergische Reaktion oder so und bin völlig in Panik geraten. Was, damit es den anderen nicht so geht wie mir und nicht so eine große Panik aufkommt, woran erkenne ich Pseudogrupp und was habe ich zu tun in dem Moment?
Ja, also danke, dass du das ansprichst und ich bin ganz sicher, du hast bestimmt gut reagiert, aber ich glaube, das Wichtige ist, also man erkennt es daran, dass auf einmal die Kinder ein unglaublich, teilweise sehr, sehr laut und bedrohlich wirkendes Geräusch beim Einatmen machen. Das ist also fast so wie so eine umgekehrte Trompete, also dass man sozusagen ein richtig lautes Einatemgeräusch hört und dann hat man auch das Gefühl, die Kinder müssen sich unheimlich anstrengen, um überhaupt noch Luft in sich reinzubekommen. Und das macht jedem Angst, der das zum ersten Mal miterlebt. Und das ganz Wichtige an dieser Stelle ist es, dass die Eltern das mal erlebt. Ja, wenn sie es mal erlebt haben, dann wissen, dass sie an dieser Situation auf jeden Fall ruhig bleiben müssen. Das ist ruhig bleiben und das ist jetzt so leicht gesagt.
Das habe ich zum Beispiel nicht hinbekommen. Ich habe meinen Mann angeschrien, er soll sofort 112 wählen und bin völlig panisch geworden.
Genau. Ja. Und deswegen sage ich, wenn sie es schon mal erlebt haben.
Ja.
Weil es ist so nett, Christine, dass du das so sagst, weil ich glaube, die meisten Eltern werden, wenn das Kind das zum ersten Mal hat, diese Ruhe nicht unbedingt schaffen können, sondern in der Tat ist es dann richtig, 112 zu wählen. So wie wir das vorhin gesagt haben, es ist eine Atemstörung, man wählt 112. Das Kind kommt in die Klinik und dann werden Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege, ebenso wie aus dem ärztlichen Bereich, werden auf jeden Fall versuchen, dann diese Ruhe, die vielleicht die Eltern nicht haben konnten, dann letztlich zu gewährleisten und dann eben auch mit Inhalieren von bestimmten Medikamenten dafür sorgen, dass die Schleimhäute, denn die sind sehr stark angeschwollen bei dem Pseudogrupp, dass die abschwellen und dass die Dinge besser werden. Dennoch, wie kann man sich darauf vorbereiten? Wenn man natürlich das weiß, dass so etwas kommen kann, dann ist, glaube ich, man immer gut bedient, eigentlich auch in jeder Notfallsituation ruhig zu bleiben. Also, dass man sich darauf einstellt, das könnten ja auch andere Dinge sein. Also Fieberkrampf wäre sowas Klassisches auch, ja, oder Infektkrampf. Das ist auch eine panikauslösende Situation bei den Eltern, dass man sagt, es können solche Dinge kommen und wie gehe ich vor? Das Wichtige ist prinzipiell, idealerweise ist man zu zweit, Mama und Papa sind da, einer bleibt beim Kind, einer sorgt dafür, dass das Kind nicht hinfällt, dass man trotzdem so ruhig wie möglich bleibt und der andere geht zum Telefon und ruft die 112. Mhm. Dieses Aufteilen ist ganz wichtig. In der Situation.
Best Case, ne? Wenn es nicht geht, geht's nicht.
Wenn es nicht geht, geht's nicht. Und dann wäre die Reihenfolge so, dass man eben schaut, dass man das Kind in eine sichere Position bringt. Also, dass es, wenn es klein ist, vielleicht noch im Gitterbettchen ist, dass man sieht, dass es in dem Gitterbettchen ist, dass es nicht weg kann, dass es in einer so sicheren Position liegt. Vielleicht auch, wenn es einen Krampfanfall hatte, dass es sich nicht verletzen kann.
Also nicht gerade auf dem Hochbett alleine liegen lassen, sondern eher auf den Boden legen oder so irgendwie, dass da keine Verletzungsgefahr noch zusätzlich kommt.
Mhm. Ganz genau. Die Gefahr, dass ein Kind einen Herzstillstand hat oder etwas Ähnliches, die ist deutlich geringer natürlich als beim Erwachsenen. Da muss man nicht immer sofort dran denken. Also man muss nicht immer dran denken, dass man ein Kind sofort wiederbeleben muss. Klar, wenn da eine Atemstörung ist, das muss man schauen. Das kann sein, dass das Kind irgendwas im Hals stecken hat. Mhm. Das ist sicherlich sinnvoll. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist zu versuchen, an der Stelle so ruhig wie möglich zu bleiben. Und das kann durchaus auch hilfreich sein, wenn man plant, wenn man die Elternschaft plant, dann vielleicht vorher auch nochmal einen speziellen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, der einen darauf vorbereitet, was sind das für Erkrankungen, die dann als Notfälle sich äußern können und wie gehe ich damit am besten um?
Ja. Während man auf den Krankenwagen wartet, nochmal bei diesem Pseudokrupp, hilft es ja rauszugehen, ne? Also einfach an die frische Luft, genau. Oder Fenster ganz weit auf oder so, ne? Damit man frische, kalte Luft im besten Fall bekommt.
Richtig, richtig. Das ist das Wichtige. Also die Schleimhaut ist ganz stark angeschwollen Dinge schwellen ab, wenn sie gekühlt werden. Das weiß man, wenn man sich mal den Fuß verdreht hat, dass das Kühlen da auch hilft. Und so ähnlich ist das auch für die Atemwege. Kalte Luft hilft dabei. Wenn man sich zutraut, alleine in die Klinik zu fahren, empfiehlt man auch, das Fenster dann runterzukurbeln, auch wenn es kalt ist draußen. Es ist ja eine Erkrankung, die man doch im Herbst und Winter hat. Diese kalte Luft und die Ruhe, das sind die beiden wesentlichen Maßnahmen.
Sehr gut. Das hätte ich so gerne gewusst, bevor es passiert ist. Deswegen war mir das nochmal so wichtig. Genau, wir waren ja gerade bei den praktischen Dingen. Eine Sache hatte ich noch. Eine Erkältung dauert 2 Wochen mit Medizin, aber nur 14 Tage, habe ich mal gelesen. Ist da was dran?
Ja.
Also gibt man zu viel Zeug den Kindern?
Ja, Christina, das ist eine wunderbare Frage. Wir sagen das nicht zu oft, weil wir natürlich den Eltern gegenüber nicht das Gefühl erwecken wollen, wir nehmen es nicht ernst. Aber in der Tat ist es so, dass eben Erkältungen von Viren ausgelöst werden. Und wir haben direkt Medikamente gegen Viren nur in wenigen Fällen. Das ist auch nur in wenigen Fällen wirklich notwendig. Also wir haben Medikamente seinerzeit gegen die Coronaviren entwickelt. Wir haben Medikamente gegen Herpesviren, bestimmte Herpesviren und auch noch gegen die echten Grippeviren. Aber dann wird es schon immer dünner mit Medikamenten gegen Viren. Und das liegt eben aber auch daran, dass der Körper sich eigentlich im Laufe der Zeit sehr gut mit den sogenannten normalen Viren arrangieren gelernt hat. Und deswegen, wenn man Medikamente gibt, dann gibt man diese Medikamente, um die Beschwerden zu lindern, aber nicht, um die Viren schneller aus dem Körper zu vertreiben. Das muss der Körper selber machen. Und insofern ist natürlich die Aussage richtig, dass mit und ohne Medikamente die Erkältung gleich lange dauert.
Ja, Wahnsinn. Und wenn ich drüber nachdenke, was ich auch als Kind alles so bekommen habe, hier ein Schleimlöser und da ein Hustenstiller und hier dann noch irgendwas, ja, Wahnsinn. Aber das hat sich ja zum Glück schon so ein bisschen gewandelt. Wie ist das mit Nasenspray, Nasentropfen? Weil so bei kleinen Kindern gehen ja Infekte dann doch ziemlich häufig auch auf die Ohren und das dann so ganz ungünstig um 2 Uhr nachts mit einem riesigen Knall.
Aber ganz genau.
Was ist damit?
Ja. Also völlig richtig. Nasentropfen können, und dazu sind sie auch meistens da, die können schon helfen, dass sich die, dass die Schleimhäute in der Nase und auch in einer Verbindungsröhre zwischen Nase und Ohr, dass die Schleimhäute da abschwellen und dass die Ohrenschmerzen besser werden und dass man leichter Luft bekommen kann. Es gibt 2 wichtige Dinge, die man nicht vergessen sollte. Das eine ist, man darf Nasentropfen auch bei älteren Kindern nicht zu lange geben, also nicht länger als 1 Woche, weil sonst die Schleimhäute austrocknen. Und man darf sie bei jüngeren Kindern, also am besten während des ganzen ersten Lebensjahres, gar nicht geben.
Oha. Und also das heißt, diese Babynasentropfen sind gar keine Babynasentropfen?
Nein, genau. Also der Grund dafür ist folgender. Die Schleimhäute der kleinen Kinder, die sind noch unglaublich durchlässig. Da kann also alles durchwandern. Und so können also diese Nasentropfen durch die Schleimhäute durchwandern und können dann im Rest des Körpers, also auch am Herzen beispielsweise, Probleme machen. Und deswegen ist es eben so, dass man das eben bei kleinen Kindern nicht machen sollte, sondern kleinen Kindern dann eben nur sogenannte physiologische Kochsalztropfen geben sollte. Die bekommt man auch in der Apotheke. Also das ist quasi eine isotonische Salzlösung. Das Isotonische kennt man ja von den Getränken. Und die helfen, die tragen dazu bei, dass die Schleimhäute nicht austrocknen, dass, wenn der Schleim zäh ist, dass er flüssiger wird und dann leichter abfließen kann.
Habe ich was gelernt. Das mit dem ersten Lebensjahr wusste ich tatsächlich nicht. Also ich wusste das wirklich nicht, weil das ist so doch diese Babynasentropfen, die man dann so bekommt. Also in der Apotheke, ganz einfach für Kinder unter 2.
Sind
schon, ja.
Also es ist so, dass beispielsweise Italien die Nasentropfen deswegen komplett verboten hat. Also es darf, man kann
in
gar
Dänemark
keine...
In Dänemark kriegst du die auch nicht für Kinder, ne?
Ja, also auch für Erwachsene nicht. In Italien bekommen noch nicht mal Erwachsene Nasentropfen, weil man eben Sorge hat, sonst geht der Erwachsene vielleicht in die Apotheke und dann hat man es zu Hause und dann würde man im Zweifelsfall das doch anwenden. Deswegen, es ist letztlich, das sind Medikamente, die mehr Risiken haben können, als sie dann am Ende Nutzen haben.
Mm. Oh Mann, das ist so spannend, ne? Das ist wirklich unglaublich spannend und gut, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich wusste es nicht und ich schätze, es geht vielen Eltern so. Das heißt, am besten diese Kochsalzlösung, dann gibt es ja diese Nasensauger, ne? Darf man die verwenden?
Ja, das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil, man bekommt vielleicht ein bisschen was raus. Der Nachteil ist eben, dass es auch die Schleimhäute reizt, wenn man sozusagen immer da reingeht. Und insofern, das muss man alles wirklich sehr dosiert machen und nicht permanent. Weil irgendwann ist man an einem Punkt, an dem sind die Schleimhäute so angeschwollen. Wenn man dann mit dem Nasensauger reingeht, dann saugt man nur noch die Schleimhaut an und die schwillt noch weiter an. Mhm. Also ich glaube, dass man wirklich mit den Nasentropfen, mit den Kochsalz-Nasentropfen, dass man da meistens am besten letztlich zurechtkommt. Und wenn man dann doch irgendwann das Gefühl hat, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ist und ich weiß mir nicht mehr zu helfen, dann sollte man dann jemand fragen, der sich vielleicht damit auskennt. Vielleicht hat man dann jemanden in der Nachbarschaft oder im Zweifelsfall eben auch zum Kinderarzt gehen.
Okay. Eine Frage zur Erkältung noch, weil wir da ja gerade sind. Rausgehen oder nicht rausgehen mit den Kindern, wenn die erkältet sind?
Es hängt immer davon ab, wie krank die Kinder sind und wie lange man natürlich rausgeht und wie die Umgebungstemperatur ist. Also im Moment haben wir gerade, glaube ich, 14 Grad hier draußen, obwohl es schon Ende November ist. Da ist das sicherlich kein Problem, wenn man einen leichten Infekt hat, auch mal 1-2 Stunden rauszugehen, ohne dass man jetzt die ganze Zeit um den Block rennt, sondern dann vielleicht wirklich ganz behutsam oder im Kinderwagen nach draußen geht, ist dann überhaupt gar kein Problem. Wenn es aber eisekalt ist, dann sollte man das vermeiden, weil das reizt einfach das Atemwegssystem dann noch mal mehr. Und wenn es den Kindern richtig schlecht geht und sie hochfiebern und sowieso abgeschlagen sind, dann sollte man auch darauf verzichten, rauszugehen.
Mal wieder ganz viel gelernt. Jörg, gibt's noch irgendwas, wo du so sagst, so, das möchte ich auf jeden Fall noch mal sagen an der Stelle, wenn ich schon mal so viele tausend Menschen auf einmal, Eltern auf einmal erreichen kann, das möchte ich Ihnen allen noch mal mitgeben?
Ja, also ich glaube, was wirklich ganz wichtig ist, wir machen uns auch als Kinder- und Jugendärztinnen, Kinder- und Jugendärzte manchmal Gedanken, wie gehen wir damit um, wenn Eltern das Bedürfnis haben, vielleicht etwas anzuwenden, was nicht schulmedizinisch ist. Also beispielsweise Homöopathie, Naturheilkunde, Osteopathie. Und was ich persönlich für sehr wichtig halte, ist das, und das ist auch unsere Aufgabe als Ärzte, dass wir an dieser Stelle, wenn Eltern das uns sagen und sagen, ich möchte jetzt aber doch noch hier hingehen, dass wir das nicht als Kränkung empfinden als Ärzte, sondern dass wir dann eben sagen, ja, das ist ja doch das Bedürfnis der Eltern, das Beste für ihr Kind zu tun. Mhm. Und andererseits ist es eben wichtig, dass die Eltern das ihren Ärzten auch sagen. Dass sie also zur Kinderärztin gehen und sagen, ich wollte Ihnen noch sagen, ich habe jetzt mir überlegt, ich gehe nochmal ganz zum Osteopathen, das ist kein Misstrauen gegen Sie, aber mir ist das wichtig. Und dann kann man ins Gespräch darüber gehen. Und dann kann vielleicht auch der Kinderarzt sagen, ja, an dieser Stelle oder an jener Stelle, da würde ich Ihnen empfehlen, vorsichtiger zu sein. Oder an der und der Stelle ist das überhaupt kein Problem, solange Sie die Medikamente und die Maßnahmen weitergeben, von denen wir wissen, dass sie sozusagen auch etabliert sind und dass sie wissenschaftlich überprüft sind. Und dann verliert man auch das Miteinander nicht. Das heißt also, mein Appell an die Eltern ist, sagen Sie Ihren Ärztinnen und Ärzten ehrlich, wenn Sie etwas über die Behandlung hinaus machen, dass die dort gemacht wird, gehen Sie ehrlich auf ihn ein. Eine gute Ärztin, ein guter Arzt wird nur dann Ihnen an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass da ein Problem sein kann, wenn wirklich ein Problem da ist.
Das ist ein wichtiger Punkt. Das vielleicht auch ein Appell an Ärzte und Ärztinnen.
Absolut.
Es ist keine persönliche Beleidigung, wenn Eltern versuchen, alles auszuschöpfen, sondern es ist einfach, es ist nun mal das Wichtigste, was wir haben, ne, diese Kinder. Und wir versuchen einfach nur das Beste zu machen. Ja. Und tatsächlich gibt es ja einfach Dinge zwischen Himmel und Erde, die man auch nicht hundertprozentig versteht. So, ja.
Ganz genau. Also das ist das eine. Und das Zweite, was ich auch gerne Eltern immer noch mal sagen möchte, ist, und da haben wir auch noch mal in unserem kleinen Büchlein ein bisschen drauf aufmerksam gemacht, wie weiß man eigentlich, ob etwas wirklich wirksam ist oder nicht wirksam? Und da gibt es ja natürlich Studien, da gibt es dann wissenschaftliche Studien, und nicht alle wissenschaftlichen Studien sind gleich gut. Das müssen Eltern einfach auch wissen. Und wir haben versucht, extra nochmal ein Kapitel da einzufügen, in dem wir auch erklären, was macht eigentlich richtige, gute Studien aus, die dann wirklich auch, wo dann wirklich Erkenntnisse gewonnen werden, die Menschen dann helfen am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist in einer Zeit, in der man ja immer wieder nachdenkt, kann die Wissenschaft eigentlich alles lösen oder kann sie das vielleicht nicht? Wichtig, dass man auch Wissenschaft differenziert sieht. Dass man sozusagen, wenn dann irgendwas mal geäußert wird von einem Wissenschaftler, was am Schluss sich auch als falsch herausstellt, dass man dann nicht gleich den Zweifel an der Wissenschaft damit dann sät. Sie hat uns in erster Linie mal sehr, sehr weit gebracht, dass wir so weit sind, wie wir heute sind. Also die Aufklärung und Wissenschaft waren zwei Dinge, die uns Menschen geholfen haben, dass wir heute auch unsere Kinder so betreuen dürfen und können, wie wir das möchten. Und dennoch, es gibt überall schwarze Schafe, es gibt überall Dinge, die nicht so gut sind. Und dann ist es wichtig, nicht komplett zu sagen, ja, was ist ein Versagen der Wissenschaft oder das ist ein Versagen der Zivilisation oder der Gesellschaft, sondern das dann eben auch mit richtigen Abstand und der richtigen, ja, Neutralität und Skepsis angehen.
Ja, total. Es ist auch einfach auch nochmal auf die Corona-Pandemie angesprochen. Es ist immer total leicht, aus der Retrospektive zu sagen, da hätte man doch verstehen müssen, dass man wusste ja gar nicht, wo es hingeht, ne? Also ich glaube, wenn wir da alle ein bisschen gnädig miteinander sind, die MedizinerInnen mit den Eltern, wir mit den Menschen, die sich um unsere Kinder so liebevoll kümmern und die sehr lange studiert haben, um all das zu wissen, und die Wissenschaft in alles, ich glaube, ein bisschen Gnade und Wohlwollen tut uns allen gut, und Differenziertheit, sehr, sehr wichtiger Punkt. Vielen, vielen, vielen Dank, Jörg, dafür, dass du dieses Buch geschrieben hast. Schaut unbedingt mal rein. Also ich kann es wirklich absolut empfehlen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und auch danke für dein Verständnis einfach. Ja, also das habe ich auch schon anders erlebt, muss ich sagen. Aber es ist wunderschön zu hören, dass du das einfach aus jeder Perspektive dir anschaust. Und das ist sehr erfrischend und wunderschön.
Vielen Dank, liebe Christine. Ich muss das aber ganz genauso zurückgeben. Du machst das so liebevoll und du stellst so wunderbare Fragen und die sind
Dankeschön.
So gut formuliert. Sie sind wirklich richtig guter Journalismus auf der einen Seite, aber mit viel Empathie. Und das finde ich ganz toll. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche allen Eltern und all denjenigen, die es werden wollen, dazu sagen wir übrigens auch was in dem Buch, nicht wie man Eltern wird, das ist, glaube ich...
Das wissen das weiß wir. Jeder.
Aber was, auf was man dann achten muss, wenn man Eltern werden möchte, auch auf die Zeit schon im Mutterleib, das ist auch eine ganz spannende Sache. Und ich wünsche also deswegen all denjenigen, die Eltern, die sich überlegen, ob sie Eltern werden möchten, ob sie diese ganze Verantwortung auf sich nehmen sollen in diesen turbulenten Zeiten. Ich kann nur sagen, es ist sowas Schönes, Kinder zu haben. Es ist sowas Tolles. Und Christine, ich glaube, wir beide können das sagen. Die Sorgen bleiben nicht aus. Die sind immer da. Aber es ist einfach etwas, was man dafür zurückbekommt. Das ist unbezahlbar und das gibt es nicht nochmal. Und deswegen kann ich allen nur wirklich raten, alle beglückwünschen, die Kinder haben, allen wünschen, dass es ihnen vergönnt sein möge, auch Kinder haben zu können.
Ja. Das ist auch ein großer Punkt, ne? Dass das nicht alle können. Aber ja, wie du sagst, es ist ein großes Glück. Deswegen ist es ja auch so sorgenbehaftet. Und mir hat mal jemand gesagt, wenn man um jemanden Angst hat, also Angst ist gleich Liebe. Wenn man um jemanden Angst hat, dann kann man sich sehr sicher sein, dass man von Herzen liebt. Und mehr können wir unseren Kindern ja nicht wünschen, als dass sie von Herzen geliebt werden und umsorgt werden. Vielen lieben Dank, lieber Jörg. Euch allen einen guten Start jetzt in diese Januar-Februar-Zeit. Wir hoffen mit möglichst wenigen Infekten. Bei uns geht's am nächsten Donnerstag weiter mit einer neuen Folge gemeinsam mit Elke Schicke. Ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute und alles Liebe aus Hamburg. Tschüss.
Tschüss.